Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Thorsten Hesse. Thorsten ist Experte für die Honorargestaltung in Steuerkanzleien. Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Daniel. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Wir beide haben uns ja auch schon mal persönlich kennengelernt, zumindest in einem Zoom-Call. Und ich habe dich da als Experten sehr schätzen gelernt und freue mich, dass du jetzt bei uns bist. Aber erzähl doch mal von Anfang an, wie bist du denn in die Steuerberaterbranche gerutscht?
Ja, ich bin ja schon etwas länger auch beruflich tätig und mein Weg in die Branche hat sich so in mehreren Stufen entwickelt. Mein Vater war früher selbstständig, der hatte ein IT-Systemhaus und hat quasi in den Anfängen der 80er, 90er gestartet. Und damals fing es ja so ein bisschen an mit PC-Einsatz, Netzwerke. Und ja, meine ersten Berührungspunkte mit der Branche waren dann tatsächlich so, dass ich für meinen Vater quasi als Aushilfe tätig war und den einen oder anderen Lieferdienst übernommen habe. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als ich mal den Kofferraum vollgeladen habe mit Olivetti M24 Geräten, 8 oder 9 Geräte, so um den Dreh waren es damals. Und mein Vater hat dann diese Kanzlei, das war die erste Kanzlei, die er seinerzeit mit Novell hieß das Netzwerkbetriebssystem, vernetzt hat sozusagen. Und außerdem habe ich meinen Vater halt auch so ein klein wenig unterstützt in kaufmännischen Tätigkeiten. Das heißt, ich habe den sogenannten Pendelordner, den es ja nach wie vor gibt. Also das muss man dazu sagen, das war ja Mitte der 80er. Auch damals gab es schon den Pendelordner. Heute gibt es den ja nach wie vor in vereinzelten Kanzleien. Und ja, habe dann quasi die Buchhaltungsunterlagen vorbereitet, das Kassenbuch geschrieben. Ja, und so waren meine ersten Berührungspunkte und ich habe dann, also während meines Studiums, ich habe BWL studiert und habe dann meine ersten beruflichen Stationen dann gehabt im Marketing, als Direktmarketingassistent, habe dann 2,5 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet und bin dann noch über einen weiteren Umweg 1994 zur DATEV gekommen und habe seit 1994 quasi über 30 Jahre für die DATEV gearbeitet und mein Betätigungsfeld war am Anfang Beratung im Rechnungswesen, habe dann einige Jahre als Key Account Manager gearbeitet, habe da eine Großkanzlei vertrieblich betreut und bin ja seit 2013 Kanzleiberater für die Themen Prozesse, Strategie, auch Vertrieb und vor allem, das ist ja auch heute unser Thema, Honorar.
Ach, das ist ja eine spannende Karriere. Ich frage mich schon manchmal, wie die ersten Steuerberater entstanden sind, weil die meisten Leute kommen ja irgendwie in die Branche, weil sie irgendwo einen Anknüpfungspunkt hatten.
Genau. Und mein Anknüpfungspunkt, muss man auch nochmal dazu sagen, war sogar fast schon, habe ich jetzt eigentlich fast unterschlagen, so mein allererster Kontaktpunkt mit Steuerberatern oder einem Steuerberater war tatsächlich beim Sport. Als ich 15 war, habe ich mit Judo angefangen. Und unser Vereinspräsident war Steuerberater. Und das waren dann so meine ersten persönlichen Kontakte mit der Branche. Und genau in dieser Kanzlei war ich dann auch, als ich mich seinerzeit bei DATEV beworben habe, weil ich so dachte, sich ein bisschen kundzutun, was so ein Steuerberater so macht, mit welchen Systemen der so arbeitet, kann nicht schaden, um dann auch diesen Bewerbungsprozess erfolgreich abzuschließen. Und es hat ja dann auch gut funktioniert.
Wenn du sagst, du warst nachher 30 Jahre bei der DATEV, das ist ja nun mal auch ein Top-Arbeitgeber, ist das ja schon ein gewisser Mut, jetzt auch in die Selbstständigkeit zu starten.
Ja, da hast du natürlich recht, Daniel. Und ich habe mir das natürlich auch sehr, sehr gründlich überlegt. Und bei mir kam das im Grunde so, das ist ja eigentlich ein längerer Entwicklungsprozess, als ich versucht darzulegen, dass ich auch unterschiedlichste Stationen, auch bei DATEV hatte, unterschiedliche Aufgabenbereiche. Und 2013 bin ich DATEV intern gewechselt und mein Betätigungsfeld hat sich dann quasi so aus der Welt der Big Four Gesellschaften und internationalen Netzwerken, Kooperationen rein in die Kanzleigründungsszene bewegt. Also ich habe da seit 2013 Kanzleigründer dabei unterstützt, sie ja bei ihrem Gründungsvorhaben gut voranzukommen, gewisse ja fachliche Defizite auch in Sachen strategische Entwicklung, natürlich eben auch Preisgestaltung, Honorargestaltung, ja, Kanzleigründer und Gründerinnen da den ein oder anderen Impuls zu geben, damit das Ganze auch sehr, sehr erfolgreich dann auch funktioniert. Und seit 2015 bin ich dann auch über meine Tätigkeit mit der Hochschule München in Kontakt gekommen. Dort gibt es einen Masterstudiengang, der in Kombination ja Masterstudiengang plus Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen platziert wurde seinerzeit. Und die Steuerrechtsprofessorin, das ist die Professor Dr. Ingrid Huber-Jahn, hatte mich seinerzeit kontaktiert und bat mich doch mal einen Impulsvortrag zu halten zum Thema Selbstständigkeit und dass ich die Studierende da auch mal ja ein Stück weit versucht zu begeistern für die Selbstständigkeit. Und wir haben das dann auch in den Folgejahren fortgesetzt. Und ich durfte halt eben dann seit 2015 ja doch einige 100 Businesspläne von Studierenden mir anhören. Die durften dann halt eben pitchen am Ende des Semesters. Und interessanterweise ist es halt auch so, dass es dann im Nachgang immer mal wieder die ein oder andere Begegnung auch gab bei DATEV-Veranstaltungen, wo ich also Studierende von damals wieder getroffen habe. Und und wenn man da so immer mit Kanzleigründern zu tun hat und dann auch so ein bisschen die Entwicklung halt eben sieht, dann ja, macht man sich vielleicht dann schon irgendwann mal Gedanken, so war es bei mir halt eben auch, mal in die Selbstständigkeit zu gehen. Und wie es halt manchmal so ist, die zufälligen Begegnungen, die geben ja die ein oder andere Wendung im Leben. Und ich hatte letztes Jahr im März beim Skifahren, es war ein Freitagnachmittag in Obertauern, sitz am Ende des Skitags auf einer Hütte noch auf dem Getränk und neben mir sitzt ein Mann und wir kommen so ins Gespräch und wie das halt so ist, man fragt halt, was machst du beruflich so? Und dann erzählt er mir, er ist Honorarberater. Und dann habe ich so ein bisschen gefragt, ja, was machst du denn da so? Wie läuft denn euer Geschäftsmodell? Und dann fragt er mich im Gegenzug, ja, was machst du denn so? Und dann sage ich, ja, ich bin auch Honorarberater. Und dann guckt er mich etwas komisch an und dann habe ich ihm berichtet von einem Fall, den ich die Woche davor hatte, eine Kanzlei, die, ich glaube, die machten so rund 750.000 Euro Umsatz und dass wir uns da das Abrechnungsverhalten angeschaut haben und am Ende sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Kanzlei über 200.000 Euro mehr Umsatz machen könnte und dann guckt er mich so an und sagt so zu mir, da musst du dich selbstständig machen. Und wie gesagt, das war im März und dann sind natürlich in den Folgewochen habe ich diesen Gedanken dann halt eben weiter vertieft und so ein bisschen so meine Fühler ausgestreckt und ja und habe mich dann halt entschieden quasi so im Herbst meines beruflichen Lebens. Ich werde nächstes Jahr 59 tatsächlich nochmal einen Neustart zu wagen und freue mich tatsächlich jetzt auf dieses Vorhaben.
Ja, das war aber ein ganz toller externer Impuls, den du da bekommen hast. Häufig ist ja umgekehrt, dass so der Verwandtenkreis, Freundeskreis einem sagt, mach dich nicht selbstständig, du hast doch einen guten Job bei der DATEV, bleib doch da, ne? Das ist ja so der Regelfall. Von daher ist es auch schön, wenn man da dann schon mal extern so ein bisschen angestupst wird.
Genau so ist es. Es gab auch tatsächlich einige Stimmen, warum tust du dir das an? Warum willst du das jetzt eigentlich nochmal machen? Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen so in meinem Naturell, dass ich ja irgendwie so, also aussitzen ist für mich keine Option und habe natürlich wie gesagt auch über diese vielen Kontakte halt eben auch mit Menschen aus deiner Branche, die haben mich schon auch ein Stück weit inspiriert und deswegen ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, heißt es ja so schön.
Ja, Thorsten, toller Werdegang. Bleiben wir bei unserem Thema mal Honorar. Wenn ich jetzt als Steuerberater darüber nachdenke, sage ich ja, also als ich in die Branche gekommen bin, ich bin ja Quereinsteiger, wenn man so möchte, ich kam ja vom Finanzamt und aus der Industrie, dann sagten mir die Kollegen, ja, wir haben eine Vergütungsverordnung. Da habe ich gesagt, ja, schön, wie funktioniert die denn? Dann haben die gesagt, ja, wir nehmen 7/10 für die FIBO. Und da habe ich gesagt, ja, okay, was bedeutet das denn jetzt? Dann konnte mir das keiner erklären, weil das für die so normal war, danach abzurechnen. Und jetzt Externer, für mich war es erstmal Neuland und habe mich da ein bisschen mit dem Thema Honorar beschäftigt und habe festgestellt, ja, die Vergütungsordnung funktioniert auch in vielen Fällen, aber nicht in allen. Wie gehst du denn das Thema Honorar an?
Naja gut, also im Grunde ist es ja immer so, wenn es ein Beratungspotenzial gibt bei einer Kanzlei, muss man natürlich immer erstmal den Handlungsdruck identifizieren. Und ich versuche das immer darüber zu steuern oder auch zu bewerten, indem ich Fragen stelle. Ja, und Fragen, die ich dann halt eben stelle, ist, ob die Kanzlei das Gefühl hat, dass unten rechts auf der Rechnung zu wenig steht, ja, dass das Honorar zu niedrig ist, oder halt eben auch, ob die Kanzlei das Gefühl hat, dass sie Geld liegen lässt. Mal ganz unabhängig davon jetzt, wie die rechtlichen Rahmenbedingungen halt eben sind. Und versuch so einfach ein bisschen auch mal die Situation von der jeweiligen Kanzlei bewerten zu lassen. Und dann, wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt, stellt sich natürlich dann auch die Frage, die natürlich absolut berechtigt ist, ob man gegebenenfalls bei einer vielleicht schon ganz guten Umsatzsituation, es gibt ja so ein paar Kennzahlen, die man dann halt eben so heranzieht, wie beispielsweise Umsatz pro Kopf, also pro Vollzeitäquivalent, oder halt eben auch die Umsatzrendite der Kanzlei, dass man da vielleicht versucht, einfach auch nochmal so ein bisschen Handlungszwang herauszuarbeiten, ob es denn tatsächlich erforderlich ist, da an der Gebührenschraube zu drehen. Und da muss man halt einfach auch jetzt mal, und das ist auch so meine Beobachtung über die Branche hinweg, dass man da in der Vergangenheit manchmal vielleicht jetzt mit zu wenig Augenmerk auf die Honorargestaltung eingegangen ist. Und es hat ja irgendwie funktioniert. Und jetzt sind wir allerdings, und das spüren wir halt seit einigen Jahren, in der Situation, dass wir auf einmal einen gewissen Kostendruck ausgesetzt sind, bedingt halt eben durch den Fachkräftemangel und daher auch steigende Personalkosten. Das Thema Digitalisierung ist ein Thema, was irgendwie vorangetrieben werden muss, ja, schlichtweg, weil auch einfach Personal fehlt. Also effiziente Prozesse ist ein absolutes Muss. Und insofern entstehen halt eben auch in der Folge Investitionen, die zu tätigen sind, und die müssen ja irgendwie, das muss ja alles irgendwie finanziert sein, ja. Und das ist so ein bisschen erstmal die Ausgangssituation, ja. Also bevor wir dann halt überhaupt einsteigen oder bevor wir überhaupt uns dann halt darauf committen, hier gemeinsam zusammenzuarbeiten.
Als ich so vor 8 Jahren meine ersten Preise bestimmt hat, war das so, wir haben kleinere Kanzleien gekauft, da hat man reingekommen und gesagt, oh Gott, ihr rechnet ja viel zu billig ab, wir müssen erstmal die Stundensätze und die Gebühren erhöhen. Und das haben wir auch gemacht. Mittlerweile ist es aber eigentlich so, dass man sagt, naja, wenn man für den Steuerfachangestellten 100 Euro die Stunde abrechnet, hat man auch mittlerweile ein Störgefühl, dann nochmal was draufzusetzen, weil das ist ja schon hoch. Andererseits haben die Mitarbeiter es ja auch nicht unbedingt besser, die werden ja auch ständig mit neuen Abgaben belastet und haben netto weniger raus. Beim Mandanten kann ich aber auch kaum noch mehr nehmen. Ich finde, man sitzt in einer ganz schlechten Sandwich-Position im Moment.
Ja, das ist auch etwas, was ich regelmäßig höre. So ein bisschen, ja, vielleicht auch jetzt, wenn man mal so auf die aktuelle wirtschaftliche Lage schaut. Es ist ja im Grunde eigentlich fast eine ähnliche Situation wie 2020. Und damals war halt eben Corona. Viele Unternehmen waren da in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und dann stellt sich natürlich schon die Frage, ob es vielleicht auch ja irgendwie ein bisschen unmoralisch ist, da jetzt an der Preisschraube zu drehen. Jetzt aktuell, wir sehen das jetzt nicht nur über den täglichen Konsum der Nachrichten, sondern beispielsweise auch über den DATEV Mittelstandsindex, dass der Mittelstand insgesamt auch unter Druck steht, dass die Umsätze zurückgehen, dass auf der anderen Seite die Personalkosten steigen, und dann kann man natürlich schon so ein bisschen so das Gefühl haben, naja, also jetzt auch gerade so mit Blick jetzt auf 2025, wie gestalten wir da die Honorare, wie passen wir die an? Könnte man jetzt der Meinung sein, dass es relativ schwierig ist und dass es da, ja, wenn man jetzt Preisanpassungen umsetzt, dass es da massive Kritik gibt von den Mandanten. Das, was wir allerdings beobachten, und das über die letzten Jahre hinweg, also sowohl in meinen Beratungen, aber auch im Rahmen von Workshops. Ich habe in den letzten 10 Jahren, 10, 12 Jahren mit bestimmt einer vierstelligen Anzahl von Kanzleien zusammengearbeitet. Und auch im Rahmen von Veranstaltungen, Vorträgen immer mal wieder auch Feedback eingeholt, wie reagieren eigentlich die Mandanten auf Preisanpassungen. Und momentan ist es halt eben auch so, und es ist halt eben die andere Seite der Marktsituation, dass es aktuell eigentlich zu wenig Kanzleien gibt für die Mandanten. Viele Mandanten sind auf der Suche nach, wenn sie vielleicht irgendwo gekündigt werden, was ja dann doch immer häufiger auch passiert, wird es sehr, sehr schwierig, da auch eine Nachfolgekanzlei zu finden. Und aufgrund dieser Situation, und das ist halt eben auch die Rückmeldung, die ich halt eben von vielen Kanzleien bekomme, also selbst teilweise, wenn die 10-20% die Preise erhöhen, auch teilweise wirklich ohne größere Kommunikation, passiert auf der Mandantenseite relativ wenig bis gar nichts. Ja. Also insofern, das ist eigentlich so, dass die größte Sorge, die ich immer wieder so höre, ja, wenn wir jetzt klar sehen wir schon, wir haben hier gewisse Abrechnungspotenziale, aber wie kriegen wir die denn bei den Mandanten umgesetzt und produzieren wir hier nicht einen Shitstorm oder kriegen vielleicht beim nächsten Bäckereibesuch keine Semmel mehr ausgehändigt, ja, weil sich das schon rumgesprochen hat, dass wir jetzt vielleicht das Honorar überzogen haben. Ja. Also insofern, also die Praxis zeigt halt eben, dass diese Sorgen tatsächlich unbegründet sind.
Ja, jetzt ist das so, also nehme ich es zwar, wenn die eigenen Kennzahlen im Branchendurchschnitt sind, haben wir ja auch eine vernünftige Umsatzrendite. Wenn man eine normale Standardkanzlei hat, das ist völlig in Ordnung. Es geht ja auch nicht darum, die Mandanten noch ein bisschen mehr aus der Tasche zu ziehen, sondern einfach, dass wir immer mehr Kosten haben. Dann sei das bei der Digitalisierung, bei dem Personal, und das darf ja auch nicht zulasten der Gewinnmarge.
Genau, und das ist auch das, was ich immer den Kanzleien, die ich berate, halt eben auch mitgebe. Also zunächst mal gebe ich ihnen mit, und da kann ich halt aus den vielen Jahren, die ich Kanzleien da begleite, und ich habe sehr, sehr viel unterschiedlich Honorarpotenziale und Preismodelle halt eben von Kanzleien gesehen und kann natürlich so mehr oder weniger so im Überblick Kanzleien halt eben vorstellen, welche Honorarpotenziale andere ausgeschöpft haben. Aber die Entscheidung am Ende bleibt natürlich bei der Kanzlei halt eben selbst. Ja. Und das heißt, also selbst wenn ich oder wenn wir auch gemeinsam 20-30%, das passiert tatsächlich teilweise, ja, an Honorarpotenzial ermitteln, dann bedeutet es aber nicht, dass wir das jetzt alles dann zu 100% dann auch ausschöpft. Aber die Entscheidung am Ende bleibt natürlich bei der jeweiligen Kanzlei.
Ist für uns immer Zeit der entscheidende Faktor für uns Kanzleienhaber. Wie viel Aufwand ist es denn, sich mit dir hinzusetzen und zu sagen, okay, wir analysieren mal unsere Ist-Situation und was wir potenziell erreichen könnten? Was steckt da für ein Zeitaufwand hinter für die Kanzlei?
Also der Zeitaufwand ist an und für sich überschaubar. Also das Beratungsvorgehen ist immer so, dass ich mir halt eben das Abrechnungsverhalten der Kanzlei anschaue. Dazu muss die jeweilige Kanzlei mir auf Basis ihrer Rechnungsdaten, Eigenorganisationsdaten entsprechende Tabellenauswertung zur Verfügung stellen. Der Aufwand dafür dürfte eigentlich nicht länger als eine halbe, dreiviertel Stunde sein. Dann bereite ich halt eben auf Basis dieser Zahlen die Analyse des Abrechnungsverhaltens halt eben vor. Schaue mir an, welche Gebührenpotenziale ich da schon erkenne. Und genau, das heißt also bis dahin eine halbe, dreiviertel Stunde. Und dann kommen wir zur eigentlichen Beratung. Die Beratung mache ich online. Die dauert circa 3-3,5 Stunden. Und im Regelfall ist es so, und das ist so auch quasi so als Ergebnis. Also was nimmt man am Ende mit? Ja? Also nach diesen 3-3,5 Stunden gibt es dann nochmal eine Dokumentation, wo man nochmal diese ganzen Potenziale nochmal gesammelt sich anschauen kann. Ich habe über die letzten Jahre halt eben zu einzelnen Gebührenpositionen halt eben auch nochmal fachliche Dinge aufbereitet aus Kommentaren zur SDBVV, aus gebührenrechtlichen Fachartikeln, wobei ich immer dann auch dazu sage, ich bin kein Gebührenrechtler, kein Rechtsanwalt. Also zur finalen Abstimmung sozusagen würde ich dann halt immer empfehlen, entweder einen Rechtsanwalt hinzuziehen oder auch über die Kammer da halt eben sich nochmal eine Rückmeldung einzuholen. Aber ansonsten, ja, also diese Dokumentation kriegt die Kanzlei dann ausgehändigt. Und das, was ich in der Praxis halt eben erlebe, ist, dass im Regelfall so 2, 3, 4 Gebührenpositionen, die bisher nicht abgerechnet wurden. Und im Grunde, es geht auch gar nicht darum, es geht nicht darum, irgendwie dem Mandanten, das war ja auch so ein bisschen der Ausgangspunkt deiner Frage, den Mandanten hier irgendetwas auf die Rechnung zu bringen, ja, was er vielleicht gar nicht will, ja, sondern es geht im Grunde einfach nur darum, konsequent das abzurechnen, was man für die Mandanten erbringt an Leistung, ja. Und dann, also, wenn es dann um die Umsetzung geht, dann, wie gesagt, zwischen 2 und 4 Gebührenpositionen kann eigentlich jede Kanzlei aus der Beratung schon mitnehmen. Und dann gibt's vielleicht noch so die nächste Hürde, dass man halt eben sagt, naja, ich möchte eigentlich die Mandanten gerne schriftlich informieren, dass halt bestimmte Gebührenpositionen zukünftig in der Rechnung stehen. Und da versuche ich halt eben auch die Latte möglichst gering zu halten. Ich habe so verschiedene Vorschläge für Anschreiben, für Mandanten. Dann kann es natürlich auch sein, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, so die Angst davor, dass man unangenehme Gespräche führen muss mit den Mandanten. Und es ist so, ich habe das auch mal über verschiedene Workshops mit Kanzleien mal diskutiert oder auch um deren Einschätzung gebeten. Und wir sind da zu so einer Formel gekommen, die 95-4-1-Formel. 95% der Mandanten reagieren gar nicht auf Preisanpassung. Ja, so. Wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt, ja, manche Preisanpassungen bleiben aus, weil man Angst und Sorge hat, davor negative Reaktionen zu erzeugen. Und auf der anderen Seite machen andere Kanzleien die Erfahrung, dass 95% der Mandanten gar nicht reagieren. Okay, jetzt haben wir noch die anderen 5%. Und von den anderen 5% sind dann 4%, die nachfragen, die wissen wollen, was passiert da jetzt gerade? Ja, warum steht jetzt diese Gebührenposition in der Rechnung? Und 1% beschwert sich. Ja, und für die 1%, die sich beschweren, gebe ich dann halt eben den Kanzleien, die ich berate, dann auch noch über die Methodik der Einwandbehandlung, ja, quasi so standardisierte mögliche Antwortsätze. Also, welcher Einwand könnte kommen? Der Mandant sagt, was, so teuer, ja. Und dann gibt's halt eben verschiedene Methoden der Einwandbehandlung. Und dann habe ich hier für jede Kanzlei so 2, 3 mögliche Antwortsätze, die ich quasi dann noch mitgebe, ja, dass man halt eben auch für die Situation, die gegebenenfalls vielleicht auch ein bisschen unangenehm sein könnte, dass man da einfach gut gerüstet ist, ja. So, also kurzfristige Honorarpotenziale kann man sehr, sehr schnell heben. Ich mache dann auch immer, je nachdem, wie die Kanzlei halt eben vorankommt, auch mit der Umsetzung der einzelnen Punkte, nochmal ein Review-Gespräch. Ich habe auch mal eine Woche nach der Beratung das erste Review-Gespräch gehabt oder auch mal 6 bis 8 Wochen. Und da in dem Review-Gespräch klären wir dann halt eben auch nochmal, was konnte schon umgesetzt werden, wo gibt's vielleicht noch Bedenken. Und insofern weiß ich halt eben auch, dass diese Honorarpotenziale, die wir da identifizieren, dass die tatsächlich auch umgesetzt werden können. Also so ist der, sag mal so, im Kurzen der Beratungsablauf.
Okay, habe ich verstanden. Was wir immer haben, wenn wir uns dann dazu entschieden haben, wir erhöhen die Preise, kommt immer die Frage, wie kommunizieren wir das oder kommunizieren wir das überhaupt? Und da gibt es so 2 Lager, die einen sagen, ich mache das einfach. Genau nach deiner Formel, die du gerade beschrieben hast, es meldet sich eh kaum einer, also warum da jemanden verrückt machen? Die anderen sagen, nee, wir müssen doch auf jeden Fall das den Kunden androhen. Bei mir persönlich ist es so, jetzt kam ja auch Anfang vom Jahr wieder Preiserhöhungen, ob das von der DATEV ist oder von anderen Dienstleistern jedes Jahr kommen, wo man innerlich sagt, ja, die erhöhen jetzt um 3 bis 5%, wo man eigentlich nicht zuckt, wo man denkt, ja, ist ja völlig normal. Andererseits denke ich, über das schreiben wir aber nach und hätten die mir das gar nicht geschrieben, so einfach gemacht, hätte es mich weniger gestört. Hast du da eine Empfehlung?
Ja, das ist ein guter Punkt, ja, der tatsächlich auch, so wie du das bei euch in der Kanzlei erlebst, so ist es auch in der Branche, in der Breite. Ja, da gibt's, also ich habe schon eine Situation erlebt, wo wir ein Schreiben vorbereitet haben und der Berater hat es dann am Ende doch nicht rausgeschickt, ja. Und es ist nichts passiert, ja. Auf der anderen Seite kann halt eben auch, da habe ich letztes Jahr auch einen Fall gehabt, da hat mir eine Beraterin berichtet, die hat dann auch quasi silent erhöht, ja, also einfach erhöht, die Mandanten nicht informiert. Und was dann jetzt im Nachhinein unangenehm war, da war halt eine Mandantin, die auch durchaus eine gewisse Bedeutung hat für diese Kanzlei, sehr, sehr vermögend, ja, entsprechend auch hoch das Honorar. Und die hat sich ja bitterbös beschwert, dass die Beraterin da einfach so den Preis angepasst hat, ohne darüber im Vorfeld zu informieren. Und also, sag mal, das, wie gesagt, das ist eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich treffen muss. Wenn ich jetzt eine Kanzlei hätte, dann würde ich schon eher den Weg der Transparenz suchen, würde informieren, ja, und es ist ja auch so, das erlebt ihr ja wahrscheinlich auch regelmäßig bei Rundschreiben, die ihr an den Mandanten schickt, die eine gewisse, die auch steuerliche Relevanz haben, die werden ja dann häufig auch gar nicht gelesen, ja. Aber zumindest kann dann, wenn man dann sich so einer Kritik dann ausgesetzt sieht, dann kann man immer noch halt eben darauf verweisen, du, ich habe dich doch informiert, ja. Wir haben das Schreiben an dich zu dem Termin rausgeschickt. Schau doch mal, ich erkläre das aber nochmal jetzt am Telefon oder in der persönlichen Besprechung. Also meine Empfehlung wäre Transparenz, ja. Transparenz grundsätzlich sowieso auch. Und das ist dann vielleicht auch schon eine schöne Überleitung zu der Frage, wie geht's eigentlich weiter? Nämlich, also wenn man jetzt mal so einmalig Gebührenpotenziale gehoben hat, die auch natürlich, und das ist halt der schöne Effekt, wenn ich einmal, ich hatte mal so einen Fall, da ist der Auslagensatz in der FIU nicht abgerechnet worden und die Kanzlei hatte 500 Mandate und dann sind das halt mal aufs Jahr hochgerechnet 120.000 Euro, ja. Und wenn ich die einmal vereinbart habe, dann kommen die natürlich jedes Jahr wieder. Ist ein schöner Effekt, aber es macht ja die Leistung gegenüber den Mandanten nicht transparenter. Und insofern ist eigentlich der Appell immer, und das ist ja auch häufig das Dilemma, was ich so immer wieder auch in Workshops geschildert bekomme, die Mandanten sehen nicht so richtig, was wir alles für die machen. Und das schafft man natürlich nur durch Transparenz. Und Transparenz schafft man zum Beispiel über einen Leistungskatalog.
Das ist ein sehr schönes Beispiel. Da kann ich schon ein Praxisbeispiel beitragen. Ich war die Tage bei einem Mandanten, den haben wir von einem Seniorpartner übernommen, haben die eine Beratung angeboten. Also für mich war es jetzt das Kennenlerngespräch, das haben wir auch nicht abgerechnet. Aber haben dann am Ende vom Gespräch gesagt, wenn wir jetzt in die Details gehen, das ausarbeiten, und es ging da wirklich um die Strukturierung von einem Konzern, sagen wir, kostet das auch Geld. Da sagt der Juniorpartner von dem Unternehmen, ja, kein Problem. Und der Seniorpartner zuckte und sagte, dein Vorberater hat es mal gratis gemacht. Also genau das, was du beschreibst, da muss man auch mal drüber sprechen, über solche Punkte.
Ja, und auch das ist, wenn ich, also ich meine, das optimale Zielbild wäre im Grunde, dass eine Kanzlei, jede Kanzlei, für sich erstmal Klarheit darüber hat, wie sie überhaupt abrechnet. Ja? Dass sie auch dabei mal die Zukunft ein klein wenig einbezieht. Wir befinden uns gerade in so einer Transformationszeit. Wir haben immer mehr Automatisierung, immer mehr KI. Die Werkzeuge kosten etwas. Auf der anderen Seite investieren wir auch Zeit, um überhaupt diese Systeme zu nutzen. Und nachher nutzen wir die Systeme und erstellen zum Beispiel eine Finanzbuchhaltung in der Hälfte der Zeit, oder es gibt ja bei DATEV zum Beispiel den Einspruchsgenerator, und dann habe ich vielleicht nur noch ein Zehntel des Zeitaufwands, den ich vorher habe. Und insofern glaube ich, wäre man gut beraten, zukünftig sein Honorarmodell ein klein wenig mehr in Richtung Wertorientierung, ja, Nutzen, Orientierung zu gestalten, statt es von der Zeitgebühr abhängig zu machen. Ja, also Honorarstrategie entwickeln, und wenn es dann weitergeht in das Zielbild, ist halt ein Leistungskatalog zu erstellen, Preise zu fixieren, ob man das jetzt vielleicht dann auch über Pakete macht, machen ja auch manche Kanzleien, ist Geschmackssache, und dass man dann halt eben, was halt auch immer mal wieder so als Problem auch in der Zusammenarbeit sich dann entwickelt, ist, dass der Mandant manchmal auch gar nicht so richtig weiß, was eigentlich sein Teil ist, ja, wie soll er zuarbeiten. Und am Ende kriegt man es natürlich nur gelöst, indem man, also eine Basis, wie man es gelöst bekommt, ist halt eben eine schriftliche Vereinbarung, ja, und das heißt schriftliche Verträge. Und dann kommt man in so einen Automatismus rein, ja, also einmal eine gute Struktur geschaffen und dann in der Folge halt eben jährlich überlegen, wo passen wir wie, in welcher Form halt eben an, wie entwickeln wir unser Preismodell weiter. Und dieses Transparenzthema, das ist auch etwas, was ich immer mal wieder auch in Workshops mitnehme, weil, also wir reden jetzt hier über Honorarstrategie, Honorarpotenziale, was man dabei nicht vergessen darf. Wir haben auch ein Prozessthema. Also die Frage, wie schreiben wir eigentlich die Rechnung? Ja? Wie schaffen wir den Prozess von der Leistungserfassung, wenn wir denn eine Leistungserfassung haben? Auch das ist eine strategische Entscheidung. Ja? Es gibt ja auch ein paar, die sich halt bewusst dagegen entscheiden. Aber wie schaffen wir es quasi von dem Moment, wo wir eine Leistung für den Mandanten erbringen, möglichst effizient das Ganze auch in Rechnung zu bringen? Und das gelingt aus meiner Beobachtung nur, wenn man Struktur schafft. Und die Struktur schafft man halt eben über einen Leistungskatalog, wenn man Zeiterfassung hat, halt eben über ein entsprechendes Hilfsmittel, so ein Zeiterfassungskatalog, wo halt jeder Mitarbeiter weiß, wenn er welche Leistung er über welche Gebührenposition erfasst, ja, damit es am Ende auch effizient auf die Rechnung kommt.
Thorsten, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst. Ich habe viel von dir gelernt. Das war ein sehr interessantes Gespräch und ich denke, das eine oder andere kann man umsetzen. Und ja, wir sehen uns ja auch zu einer Beratung bei uns in der Contax, wo du uns noch ein bisschen unterstützt, dass wir in dem Thema besser werden. Und ja, weiterhin wünsche ich dir für die Selbstständigkeit alles Gute und viele tolle Aufträge.
Herzlichen Dank, Daniel.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.